total absurd. Warum sollte man sich als Mensch so sehr von dem, was andere tun, beeinflussen lassen? Und das war dann echt weg. Und dann, das war so entlastend für mich zu sehen, dass ich doch eigentlich selbstverantwortlich dafür bin, ob ich glücklich bin oder nicht.
Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanzerhof. Von und mit Nils Behrens.
Solange die Leiter nicht an der richtigen Wand gelehnt ist, führt uns jeder Schritt nur schneller an den falschen Ort. Doch es bedarf Mut und Vertrauen in die Zukunft, die Leiter wieder herunterzusteigen und sie gegen eine neue Wand zu lehnen. Genau das hat mein heutiger Gast getan. Die ehemalige Bundestagsabgeordnete Katja Suding beendete im Jahr 2021 ihre politische Laufbahn. Zu einem Zeitpunkt, wo ihre Partei FDP bei einem historischen Zenit angekommen war, der Regierungsbeteiligung. Katja Suding gehörte als stellvertretende Parteivorsitzende zu den bekanntesten Gesichtern der FDP. Ihr jahreslanges Kämpfen für eine Revolution des Bildungssystems kann jetzt endlich von den Liberalen mitgestaltet werden. Aber ohne sie. Eine Entscheidung, die sie aus freien Stücken für sich selbst getroffen hat. Warum? Hat sie in ihrem Buch Reißleine, wie ich mich selbst verlor und wiederfand, beschrieben. Und erzählt sie uns heute. Herzlich willkommen, Katja Suding.
Hallo Nils.
Liebe Katja, du bist meine erste Politikerin im Podcast, wobei ich gar nicht sagen würde, ob du dich heute noch so bezeichnen würdest.
Eher nicht. Ich habe ja meine aktive politische Laufbahn verlassen schon. Das ist ja schon einige Monate jetzt her, ein gutes halbes Jahr, letztes Jahr im Oktober. Deswegen bin ich immer noch politisch interessiert, aber ich würde mich nicht mehr als Politikerin bezeichnen.
Okay, sehr gut. Wir sind ja auch kein Politik-Podcast, sondern ein Gesundheitspodcast. Und Eben. Ich habe dich ja bewusst wegen deines neuen Buches eingeladen. Und wie der Titel sagt, ist, wie ich mich selbst verlor und wiederfand. Hast du dich wiedergefunden?
Also ich bin auf jeden Fall auf dem Weg dahin. Sicherlich ist das eine Reise, die man auch geht, und das ist es bei mir auch. Aber der Schritt raus aus der Politik zu gehen, nicht mehr zu kandidieren für Mandate und Ämter, der war für mich richtig, und ich fühle mich jetzt wieder back on track, fühle mich wieder wohler und bin total gespannt, was das Leben noch so bieten wird.
Ja, da kommen wir gleich nochmal zu. Ich möchte ein bisschen früher ansetzen, weil es ist ja in erster Linie ein Buch, was so ein Stück weit deine politische Karriere auch mit begleitet, deine Beweggründe auch an verschiedenen Stellen, auch die, ich sag mal, Herausforderungen und Probleme, die du auch an der einen oder anderen Stelle hattest. Und ich gehe aber nochmal weiter zurück in deine Kindheit, weil das etwas ist, wo ich noch nie so drüber nachgedacht habe und es wirklich für mich sehr, sehr spannend ist. Du kommst ursprünglich aus Vechta. Und bist da auf ein katholisches Mädchengymnasium gegangen. Und du schreibst da so schön in deinem Buch drüber, dass das dein Rollenverständnis im Hinblick auf die Geschlechterverteilung geprägt hat. Und das wäre total nett, wenn du das unseren HörerInnen mal mitteilst, was da der Unterschied ist.
Ja, das ist, und zwar, es hat mich positiv geprägt, würde ich sagen. Ich bin eben auf einer Schule aufgewachsen, in der es keine Jungs gab. Deswegen sind so Stereotype, die manchmal bewusst oder unbewusst vielleicht von Lehrern oder auch von Mitschülern ausgetragen werden, die gab es bei uns nicht. Also ganz konkret, bei uns gab es niemanden, der uns sagte, ja, das mit Mathe und Physik-LK, das wäre vielleicht doch eher was für die Jungs, macht ihr doch mal Deutsch oder Englisch, das ist mal so ganz platt gesagt. Das gab es bei uns nicht. Also wir haben, wie selbstverständlich, ich selber hatte Mathe-LK, wir hatten Physik-LK, das haben wir einfach gemacht. So, und dadurch habe ich überhaupt nicht gelernt, dass es auch sowas gibt wie, da ist etwas, was die Jungs besser können und etwas anderes, was die Mädchen besser können. Und wenn man das nie gelernt hat, dann zweifelt man auch später nicht, jedenfalls habe ich das nie getan, daran, dass irgendeine Aufgabe, die sich mir stellte, nichts für mich sein könnte, weil ich eine Frau bin. Da hatte ich überhaupt niemals. Und ich weiß, dass es aber solche Zweifel durchaus gibt, gerade bei Frauen.
Finde ich wirklich hochspannend und stellt sich natürlich dann auch die Frage, also man sagt ja sowieso häufig immer, früher war alles besser, aber so etwas, was einem so heutzutage so völlig anachronistisch vorkommt, wie ein Mädchengymnasium, dass es dann doch ja irgendwie eine gute Daseinsberechtigung dafür gibt, weil ich finde, das ist ein wirklich ganz großes Thema, weil zum Beispiel meine Tochter, die hatte auch Mathe-LK und da haben auch wirklich meine Frau gesagt, so spinnst du, so im Nachhinein hatte sie recht, Es wäre die einfachere Lösung gewesen, Deutsch-LK zu nehmen. Aber das hat andere Gründe gehabt. Das war dieses Jahr, das werden nur die Hamburger nachvollziehen, wo es so ein paar Probleme mit der Mathe
gab. Mich.
Aber egal. So, however, auf jeden Fall war genau dieses Thema, dass also in erster Linie, glaube ich, hätten wir einen Sohn gehabt, hätte meine Frau wahrscheinlich nicht so stark interveniert wie in dem Fall mit meiner Tochter.
Also, ja, und es gibt diese Stereotype, ist ja auch gar nicht boshaft, sondern es ist manchmal auch ganz unbewusst, aber es gibt sie eben. Und darunter, das kann einen schon, gerade die Mädchen können das sehr beeinflussen.
Man hat ja 2011 ein Mädchen an die Spitze der Partei geholt und da muss man sagen, natürlich auch zu einem Zeitpunkt, wo die FDP auch wirklich einen schweren Stand in Hamburg hatte. Ihr wart zwei, sage ich es richtig, Legislaturperioden nicht an der Regierung beteiligt, beziehungsweise noch nicht mal im Parlament. Genau, also die 5%-Hürde nicht erreicht. Und dann war es ja eine vorgezogene Neuwahl. Die ein oder anderen, wahrscheinlich auch in erster Linie Hamburger, aber wahrscheinlich auch bei insgesamt politisch interessierten Menschen, erinnern das vielleicht, das war ja die erste schwarz-grüne Koalition auf Regierungsbasis hier in Hamburg und die ist dann auch gleich gescheitert, also vor Ablauf der eigentlichen Legislaturperiode. Und da gab es ja vorgezogene Neuwahlen. Und da ist dann, ich sage jetzt mal wie out of the box, auf einmal Katja Suding als Spitzenkandidatin aufgetaucht. Die Hamburger erinnern es wahrscheinlich noch, den gelben Regenmantel und ein Katja mit einem großen JA am Ende. Für mich immer noch eine der wirklich besten oder ich sage es mal erinnerungswürdigsten politischen Kampagnen überhaupt, nicht wegen der inhaltlichen Stärke, aber wegen der visuellen und insgesamt konzeptionellen Stärke, die dann ja auch dazu geführt hat, dass die FDP wieder ins Parlament gezogen ist.
Genau, das war 2011, das war wirklich verrückt. Du hast ja schon gerade gesagt, es waren vorgezogene Neuwahlen und es ging auch wirklich innerhalb von Stunden, dass klar wurde, dass die Koalition geplatzt ist und dass man Neuwahlen haben würde. Ich war damals gar nicht in Hamburg, ich war für eine Woche ganz spontan nach Ägypten gereist, das ist auch so eine Fügung des Schicksals, hatte das also aus der Ferne alles mitverfolgt, aber bekam natürlich mit die vielen Nachrichten, die Anrufe, die Parteifreunde, die mich gebeten haben, doch die Spitzenkandidatur zu übernehmen. Und ich konnte mir das dann alles in Ruhe, was heißt in Ruhe, aber ich konnte es mir in Ägypten überlegen, habe dann aber auch sehr schnell nach einem Telefonat mit meinem damaligen Mann entschieden, dass ich mir das durchaus vorstellen kann und habe dann noch ein paar Tage für mich da in der Ruhe genossen, bevor ich dann zurückkam und sich dann echt mein Leben komplett geändert hat. Es wurde alles auf den Kopf gestellt. Ich hatte bis dahin ja ein ganz normales Leben, dachte ich jedenfalls, und wurde dann von einem Tag auf den anderen in die Öffentlichkeit gezerrt, musste diese Kampagne irgendwie wuppen mit meinem Team, hatte ja auch nicht wirklich Erfahrung darin. Ich hatte das ja bis dahin noch nie gemacht und habe da wirklich eine echt steile Lernkurve hingelegt. Ja, und dann hat es am Ende geklappt und dann ging das weiter mit der Lernkurve, weil dann war ich auf einmal Fraktionsvorsitzende, befand mich in einem Landesparlament ohne parlamentarische Erfahrung. Also es war schon eine verrückte Zeit.
Das beschreibst du in deinem Buch auch ganz gut und ich finde, es ist für mich hochspannend, dass du sehr viel davon immer redest, dass du immer wieder mit Aufgaben konfrontiert warst, die du zum ersten Mal gemacht hast, wo du auch noch nie anderen über die Schulter gucken könntest, wie die das denn mal gemacht haben. Und du auch persönlich eigentlich immer das Gefühl hattest, dass du dem eigentlich gar nicht gewachsen bist. So, das ist ja so ein bisschen, ich glaube, es heißt in der Psychologie so das Hochstapler-Syndrom. Das heißt nicht, dass du eine Hochstaplerin bist, sondern dass du immer das Gefühl hast, dass du eine Hochstaplerin bist, weil du es eigentlich gar nicht kannst. Du hast es ja nachher dann doch auch überwiegend bravourös dann hinbekommen. Aber trotz allem, also was glaubst du, woher kam das, dass du immer dieses Gefühl hattest, dem eigentlich nicht gewachsen zu sein?
Ja, also zum einen war es schlicht und einfach so, dass ich eben keine Erfahrung hatte in dem Bereich. Und das ist schon etwas, was man jetzt auch nicht so ganz mit links macht. Also da sind schon Eigenheiten, spezielle Abläufe, bestimmte Dinge, die man einfach wissen muss in der Politik. Und ich habe dann schon also auch sehr stark zu spüren bekommen, dass aus den eigenen Reihen, aus medialer Sicht, mir der Job auch nicht zugetraut wurde. Also ich habe das ja über mich in der Zeitung lesen müssen oder es wurde mir direkt ins Gesicht gesagt, dass man mir das eigentlich nicht zutraut, was ich da mache. So, und Und dann habe ich gesagt, okay, ihr habt zwar recht damit, dass ich keine Erfahrung vorweisen kann, aber ich habe mir auch ganz fest vorgenommen, dass das keiner merken sollte, dass ich das also kompensieren würde. Und deswegen habe ich so unfassbar hart gearbeitet und irgendwie versucht, die fehlende Erfahrung zu kompensieren. Da habe ich mich so richtig reingehangen, weil ich ja diese Genugtuung der Menschen, die mir das so ins Gesicht gesagt haben, die wollte ich einfach nicht geben. Ich wollte, dass wir erfolgreich sind.
Was ihr ja dann letztendlich auch wart. Ich finde es trotz allem, also wirklich welche, also man denkt ja immer, in der Politik wird nicht ganz mit ganz fairen Bandagen gekämpft. So, das zumindest ist ja ein ohne dass ich davon irgendwie Erfahrung hätte, aber ein weit verbreitetes Urteil, was es so gibt. Nichtsdestotrotz, was mich am meisten überrascht hat, ist, dass dich ja die internen Parteifreunde, muss man ja wirklich eigentlich sagen, am meisten Arbeit und teilweise auch Intrigen gekostet hat. Zumindest sind es sehr viele, die du beschreibst. Also viel mehr, als dass du mit politischen Gegnern etwas beschreibst. Dass, es ein Konzept gab, wo du dir vorher schon mal jemanden an die Seite geholt hast und gefragt hast, ob der auf deiner Seite ist. Und der sagt ja. Und genau diese Person legt ein eigenes Konzept vor. Also ich meine, das ist ja unfassbar. Also ich meine, was geht denn solchen Menschen vor?
Ja, das musste ich tatsächlich auch lernen, weil das ist, glaube ich, wie viele andere Menschen konnte ich mir das, bevor ich dann tatsächlich in die Politik ging und da auch mitmischte, gar nicht vorstellen, mit welch harten Bandagen da gerade innerparteilich gekämpft wird. Aber eigentlich ist es auch logisch, weil der Kampf um die Funktionen in den Parteien, aber auch vor allen Dingen der um die Listenplätze, also um die Plätze, die am Ende zu den Mandaten führen oder auch nicht, der wird ja innerparteilich geführt. Da gibt es ja den Wettstreit innerhalb der Partei, den führt man ja nicht mit dem politischen Gegner aus, erstmal nicht. Und deswegen ist das so mega umkämpft und da passieren Dinge, die ich auch nicht für möglich gehalten hätte. Und darunter habe ich auch gelitten. Also ich habe mir so einen Schutzpanzer zugelegt, ohne den ich das auch gar nicht hätte aushalten können. Ich bin eigentlich ein Mensch, der Konsens braucht, der eher sensibel ist, der es gerne harmonisch mag. Fand mich dann aber in einer Situation wieder, wo ich damit nichts tun konnte. Und habe dann, wie gesagt, diesen Schutzpanzer mir zugelegt, habe dann gegen diese Widerstände immer angekämpft, habe mich dadurch auch selbst verändert, was mich auch erschrocken hat, weil ich das schon auch bemerkt habe, wie ich mich verändere. Und ich habe mich auch darüber erschrocken, wie ich teilweise selbst dieses Spiel mitgespielt habe, also wie ich auch in Teilen selbst die Ellenbogen ausgefahren habe und da ordentlich ausgeteilt habe. Das mag damals für den Frieden in der Partei und auch für unsere politische Arbeit gut gewesen sein. Das sehe ich nach wie vor so. Aber für mich als Mensch war das total schrecklich, dass ich mich auf einmal tatsächlich oder vermeintlich gezwungen gefühlt habe, so zu agieren. Also ich konnte kaum in den Spiegel gucken, fand das ganz schrecklich.
Ich kann da sehr gut nachvollziehen, wie das ist, und das ist ja genau der Grund auch, warum wir das hier in dem Podcast besprechen, weil ich glaube, es kennen viele Menschen auch in ihrem normalen Berufsalltag, dass man auf einmal sich in eine Situation fühlt, wo man sich über etwas ärgert vielleicht auch mal und wo man dann anfängt, ich sag mal, mit ähnlichen Waffen, wie es dann andere machen, zu kämpfen. Ich hatte jetzt persönlich gerade so eine Situation, wo ich mich über eine Entscheidung sozusagen hier im medizinischen Rahmen dann irgendwie so ein bisschen nicht geärgert habe, aber wo ich dachte, so, das verstehe ich einfach nicht so. Und dann fing ich auch an, eine E-Mail an alle Chefärzte zu schreiben. Und alle Chefärzte waren dann, weil ich natürlich auch klar tendentativ oder ich sage jetzt mal, eine sehr subjektive E-Mail dann eben halt mit meiner Meinung dann auch dazu geschrieben habe, woraufhin dann interessanterweise alle Chefärzte meiner Meinung waren, nur eine dann eben halt, die das Ganze initiiert hat, nicht, und dann irgendwie so zurückgerudert hat. Und mir tat das im Nachgang eigentlich so leid, dass ich dachte so, das ist ja eigentlich gar nicht meine Art. Normalerweise hätte ich jetzt eigentlich erstmal die konkrete Person, von der ich wusste, dass sie es initiiert hat, ansprechen sollen, mit ihr das Thema besprechen sollen, und dann hätte man wahrscheinlich auch eine Lösung gefunden. Also mich hat das im Nachgang eigentlich so geärgert, dass ich nicht diesen eigentlich mir viel naheliegenderen normalen Weg gewählt habe, sondern dass ich da gleich an so einen Verteiler dann irgendwie was reingeschrieben habe, weil ich mich eben halt in dem Augenblick einfach eine komplett andere Meinung hatte. So,
und ja, aber spricht ja für dich, dass du jetzt im Nachhinein dir bewusst bist, dass man es auch hätte anders machen können und nicht sagst, juhu, nächstes Mal mache ich das nochmal und hau nochmal drauf. So.
Nein, gar nicht, ich habe mich entschuldigt.
Also, das ist ja toll, dass du die Reflexionsgabe hast. Das geht ja manchmal auch abhanden.
Mhm. Du hast eine Geschichte aus gerade der ersten Legislaturperiode, wo es, glaube ich, darum ging, dass du ja insgesamt so öffentliche Auftritte gar nicht so sehr genossen hast, dass du eigentlich gar nicht so ein öffentlicher Mensch bist. Und wie sehr du das eigentlich gehasst hast, erzählst du an einer Geschichte, die was mit der Treppe im Rathaus zu tun hat. Ich weiß nicht, die ist einfach so gut. Magst du sie selbst erzählen?
Ja, das waren Gedanken, die mir in den ersten Jahren oft gekommen sind. Und zwar hatte ich mein Büro oben im dritten Stock des Rathauses. Da habe ich mich dann oft auf die Bürgerschaftssitzung, die ein paar Stockwerke unter mir im Rathaus stattfand, vorbereitet, habe meine Reden geschrieben und bin dann mit meinem Manuskript dann runtergegangen, wenn es dann Zeit war. Und manchmal hatte ich einen so großen Widerwillen, diese Rede halten zu müssen, weil ich einfach einen Tag hatte, wo ich mich nur verstecken wollte, wo ich morgens schon irgendwie keine Lust hatte, das Haus zu verlassen, weil ich einfach, kennt glaube ich jeder so Tage, wo man einfach ja, sich nicht gut fühlt. Und ich aber das Gegenteil machen müsste, mich nämlich auf eine Parlamentsbühne in die Öffentlichkeit stellen musste vor Kameras. Und ich das so unglaublich überhaupt nicht wollte, dass ich überlegt habe, wie komme ich denn da raus? Krank machen geht nicht, wird auch öffentlich, kann meine Kollegen auch nicht belasten. Da habe ich überlegt, wie wäre es denn, wenn ich jetzt mal so ein paar Stufen die Treppe runterfalle, also dann irgendwie eine Verletzung habe, die definitiv ausschließt, dass ich meine Rede halten kann, aber auch nicht so schlimm, dass ich Bleibeschäden habe oder noch schlimmer. So, also solche Gedanken habe ich echt oft gehabt. So, am Ende war es dann immer gleich. Ich bin dann brav die Treppe runtergegangen, habe mich ans Rednerpult gestellt, habe meine Rede gehalten, ging dann doch. Aber das hat mich viel, viel Kraft und Überwindung oft gekostet.
Nichtsdestotrotz ist es ja interessant, dass du heute so stark sagst, dass du eigentlich diese Öffentlichkeit gar nicht magst und dass du auf der anderen Seite dir ein politisches Amt gesucht hast. Also ich meine, und dann auch noch als Spitzenkandidaten. Also ich meine, das ist ich kann noch eine Geschichte über unseren heutigen Bundeskanzler erzählen, die so in eine ähnliche Richtung geht, die ich aber nicht möchte, weil ich damit einen jemand anderen, der sie erzählt hat, irgendwie in Misskredit bringen würde. Aber nichtsdestotrotz, also ich finde es sehr, sehr interessant, dass du überhaupt dann mal auf die Idee gekommen bist, so ein Spitzenamt anzunehmen.
Ja, das ist auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen verrückt, aber andererseits, ich wollte ja Politik machen. Mich hat das ja total fasziniert, Politik machen zu können. Als ich dann die Chance hatte, das als Mandatsträgerin zu machen, also als gewählte Abgeordnete, dann auch den ganzen Tag Zeit zu haben und es als Aufgabe zu haben, Politik zu machen, fand ich das natürlich super, weil ich geliebt habe, was ich da getan habe. Ich habe dann aber auch schnell gemerkt, dass dieses Ding, was ich so gemocht habe, auch verbunden ist und weigerlich mit Dingen, die mir überhaupt nicht leiden, die mir ganz schwer gefallen ist. Natürlich muss man als Politikerin in der Öffentlichkeit stehen. Man muss sich ja erklären, auch das sehen wir jetzt am Bundeskanzler, wie es sein kann, wenn man eben sich nicht erklärt, wenn man seine Politik nicht verteidigt, nicht öffentlich präsent ist. So, das habe ich immer als natürlich als wichtige Aufgabe gesehen, Rede und Antwort zu stehen. Ja, insgesamt eine öffentliche Person zu sein, auch das hatte natürlich zwei Seiten. Auf der einen Seite habe ich die Öffentlichkeit natürlich gesucht mit allen Mitteln und Wegen, weil ich ja wusste, dass nur wenn man mich kennt und wenn man weiß, wofür ich stehe, werde ich auch gewählt und habe überhaupt eine Chance, im Parlament Politik zu machen mit meiner Fraktion. Als Mensch, Katja, hätte ich darauf super gerne verzichtet. Also ich wäre gerne lieber unsichtbar und unerkannt weiter durch Hamburg gelaufen und durch die Republik. Das hätte mir persönlich sehr viel mehr Spaß gemacht. Und so waren es dann so unterschiedliche Dinge, die dann einfach zusammenkamen, die man aber auch nur als Paket bekam.
Du wärst gerne so der Crow der Politikerin gewesen, so
das
mit einer Panda-Maske.
Und großartig, ja. Ist dann noch nicht akzeptiert.
Leider noch nicht akzeptiert. Ne? Bei Daft Punk hat es auch funktioniert, aber Politiker gibt es bisher noch keine guten Beispiele. Du hast eine Stelle in deinem Buch erzählt, da bist du schon deutlich weiter in deiner Karriere und du sagst ja eben halt auch sehr häufig, sprichst du auch von ich sage jetzt mal, dein Schutzpanzer, dem Struggeln, wie du immer mehr auch so mit der ganzen Situation eben halt, was die politischen Kämpfe und sowas alles betrifft. Und dann hast du dir eine Auszeit von 8 Tagen genommen. Und hast im Grunde genommen eigentlich mal, ich sage jetzt mal, eine persönliche Reflexion in dieser Zeit gehabt. Magst du da vielleicht ein bisschen mehr zu erzählen?
Ja, das war tatsächlich schon gegen Ende meiner politischen Zeit. Das war Im Sommer 2020. Ich hatte da schon seit einigen Monaten echte Zweifel, ob ich noch mal weitermachen möchte, also noch eine Legislaturperiode im Deutschen Bundestag dranhängen wollte. Hatte auch den Hintergrund, dass im Herbst 2020 bereits die Listenaufstellung für die Bundestagswahl 21 stattfand. Also man sich relativ früh dann auch entscheiden musste, will ich noch mal oder will ich das nicht. Und wie gesagt, da hatte ich extreme Zweifel, war aber hin und her gerissen zwischen dem, was ich gerne tue als Politikerin. Also ich hatte meine Themen, für die ich weitergebrannt habe, die Bildungspolitik. Wir waren mitten in der Corona-Pandemie, da haben wir ja gesehen, welche Schwächen unser Bildungssystem hatte. Ich habe Familienpolitik gemacht, auch eine Phase, in der ja ganz viele Familien durch Corona, durch die Mehrfachbelastung an den Rand ihrer Leistungsfähigkeit und darüber hinaus gekommen sind. Also es war einfach unglaublich viel zu tun, gerade in meinem Bereich. Das hätte ich gerne weitergemacht. Auf der anderen Seite wusste ich eben auch, ich kann auf die Dauer es nicht schaffen, diese inneren Widerstände, was die Öffentlichkeit, was die innerparteilichen Querelen angeht, das immer einfach wegzudrücken. Und ich musste das brutal wegdrücken, um den Job machen zu können. Und das hat mich irgendwie auseinandergerissen. Und ja, ich wusste, dass ich irgendwie gucken muss, um eine Entscheidung zu treffen. Was will ich denn eigentlich in Zukunft? Muss ich erstmal wissen, warum mache ich Dinge? Was sind meine Motive? Was treibt mich eigentlich im Innersten an? Wer bin ich eigentlich? Und dazu habe ich dann dieses von dir angesprochene 8-tägige Seminar gemacht. Da ging es wirklich darum, ja, es hatte was mit dem inneren Kind zu tun, also mit Mustern, die in frühester Kindheit angelegt wurden, die uns auch im Erwachsenenleben, alle von uns, noch extrem beeinflussen. Muster, die oft unbewusst, meistens aber unbemerkt ablaufen, die aber uns zu Dingen treiben, die manchmal so ein bisschen irrational sind. Und ich wollte einfach gucken, was sind Muster aus der Kindheit, die mich antreiben, was sind eigentlich meine eigenen Ziele, wie erkenne ich überhaupt, was ist und was bleibt am Ende noch übrig. So, und dieses Seminar hat mir sehr, sehr viel Klarheit verschafft, sodass ich dann ein paar Wochen später für mich ganz glasklar die Entscheidung treffen konnte, dass ich nicht mehr wieder kandidieren möchte, dass ich 11 tolle Jahre hatte, aber jetzt nochmal mit Mitte 40 auch nochmal einen ganz anderen Weg in meinem Leben gehen wollte. Und ich einfach gesagt habe, ich will die Energie, die ich in das Niederprügeln der inneren Widerstände investiere, und das war viel Energie, die möchte ich für was anderes investieren und direkt auf die Straße kriegen.
Du sprichst es an, das innere Kind. Du hast ja auch da eine gewisse Erkenntnis draus gezogen, was dein inneres Kind eigentlich will oder beziehungsweise warum dich dein inneres Kind eigentlich ein Stück weit geleitet hat. Was war diese Haupterkenntnis, die du da hattest?
Ja, das war für mich etwas, was in frühester Kindheit angelegt wurde. Und zwar kann das am besten beschreiben, anhand der Tatsache, dass ich früh lesen und schreiben konnte. Ich glaube, schon so mit 4, 5 Jahren war ich da irgendwie schon ziemlich weit, wollte auch unbedingt in die Schule. Man hat mich aber nicht gelassen. Damals dachte man, es ist besser, wenn man noch ein bisschen länger im Kindergarten bleibt. Für mich war es bestimmt die falsche Entscheidung. Und ich habe da als Kind, glaube ich, so bin ich inzwischen sicher, die Erkenntnis rausgezogen, dass man gar nicht sieht, was ich eigentlich kann, dass das gar nicht wahrgenommen wird. Und wenn das dann eben so ist, dann muss ich mich eben noch mehr anstrengen, damit man überhaupt sieht, was ich kann. Und ja, das ist ein Muster, was auch geblieben ist im Erwachsenenleben. Also es gibt in mir oder es gab in mir Muster, die mich zur Höchstleistung angetrieben haben, die mich über meine Leistungsgrenze hinaus gepusht haben, weil wahrscheinlich irgendwas in mir gesehen wollen wollte, zeigen wollte, was es eigentlich kann, was es drauf hat. Dafür ist Politik natürlich prädestiniert. Das findet in der Öffentlichkeit statt. Alle nehmen das irgendwie wahr, kommentieren, was man da tut. Das war eben neben dem, was ich auch als Motive hatte, natürlich Politik machen zu wollen, war eben auch etwas, was mich angetrieben hat. Und das habe ich einfach mal auseinandersortiert und hat mir geholfen, für mich den richtigen Weg zu finden.
Du sprichst in deinem Buch ja nicht darüber, was das für ein Seminar ist. Ich denke aber wahrscheinlich, so wie es sich anhört, ist das eins von diesen Hoffmann-Seminaren. Die sind ja weltweit sehr, sehr anerkannt. Es gibt in Deutschland gibt es einen etwas merkwürdigen Artikel, ich glaube im Stern, darüber, der dem Ganzen irgendwie es nicht ganz unumstritten macht. Nichtsdestotrotz, was ich so interessant finde dabei, ist, dass man ja immer denkt, man müsste was von seiner Kindheit aufarbeiten. Und das, wenn man sich mit dem Hoffmann-Seminar ein bisschen beschäftigt, ist ja überhaupt nicht so. Es geht ja gar nicht darum, das zu bewerten mit negativ oder positiv, sondern es sind einfach gewisse Dinge und Werte, die wir von unseren Eltern mitbekommen, die für unsere Eltern vielleicht richtig sind, aber nicht zwingend für uns richtig sind. So, und das finde ich eigentlich einen total spannenden Ansatz eigentlich bei der ganzen Geschichte, dass man sagt, eigentlich sind Kinder wie so ein leeres Gefäß, in das, oder vielleicht nicht ganz leeres Gefäß, aber in das dann im Grunde genommen eigentlich die Eltern ihre Inhalte reinkippen und man einfach gucken muss, ob diese Inhalte eigentlich für das Gefäß passen. Ist das soweit halbwegs richtig?
Ja, ich bin ja auch kein Pädagoge, deswegen ist das für mich auch schwer zu sagen, aber es ist tatsächlich der Hoffmann-Prozess gewesen und es gibt da eine Presseveröffentlichung von zwei Autorinnen, die meines Wissens an dem Seminar nie teilgenommen haben. Deswegen kann ich nur jedem empfehlen, der sich dafür interessiert, den Artikel
nicht zu lesen
oder ihn einfach nicht überzubewerten, sondern sich selber zu informieren, mit Menschen zu sprechen, die am Seminar teilgenommen haben. Und ja, es geht tatsächlich darum, ich versuche es nochmal in Worten zu beschreiben, also die Konditionierung, die man aus der frühen Kindheit eben im Umgang vor allen Dingen mit den Eltern gewonnen hat, dass man die erkennt und es schafft, dass sie einen heute nicht mehr leiten lassen, weil es eigentlich die falschen Motive sind, die uns heute antreiben. So, es sind immer noch Handlungsweisen, die wir heute gar nicht mehr brauchen, weil wir heute ganz andere zur Verfügung hätten als erwachsene Menschen. So kann ich es, glaube ich, am allerbesten beschreiben.
Und das, was man ja wirklich sagen muss, was du in deinem Buch sehr positiv beschreibst, ist, du hast vorher sehr stark immer von deinem Schutzpanzer gesprochen. Nach dem Seminar sprichst du eher von einem für dich geschützten Raum, den du dir geschaffen hast. Also quasi eine Art inneren Zufluchtsort, in dem du im Hier und Jetzt bist. Und ich glaube, spätestens jetzt ist der Punkt, wo alle unsere HörerInnen sagen, genau diesen Raum suche ich auch.
Ja, und der ist ja immer da. Ich habe ihn nur lange auch nicht wirklich erkannt, auch nicht gefunden, aber jeder hat ja diesen Raum. Also eine der krassesten Erfahrungen und Erkenntnisse nach dem Hoffmann-Prozess war eben, dass ich mich nicht mehr abhängig gemacht habe von dem, was in meinem Außen stattfand. Also früher war ich jemand, das glaube ich kennen auch viele, ich war dann happy, wenn irgendwie ich einen Antrag durchbekommen habe oder ein Auftritt super lief oder ich eine tolle Presse veröffentlicht hatte, mich da jemand gelobt hat oder ich irgendwie eine Wahl gewonnen habe. Also Dinge von außen haben mich beeinflusst, genauso aber auch ins Negative. Wenn irgendwas nicht gut lief, wenn irgendjemand meine Position im Bausch und Bogen öffentlich zerrissen hat oder was auch immer, dann war ich geknickt. Und das ist ja einfach total absurd. Warum sollte man sich als Mensch so sehr von dem, was andere tun, beeinflussen lassen? Und das war dann echt weg. Und dann, das war so entlastend für mich zu sehen, dass ich doch eigentlich selbstverantwortlich dafür bin, ob ich glücklich bin oder nicht. Was stört mich das denn im Außen? Also was ändert es auch? Es ändert ja meine Persönlichkeit, mein Wesen, mein Innerstes nicht, wenn da draußen wie so ein Film irgendwas abläuft. Sondern ich kann doch entscheiden, wie ich damit umgehe. Und ich kann entscheiden, trotzdem happy und glücklich und zufrieden zu sein und mich als wertvollen Menschen anzusehen. So, das konnte ich dann auf einmal. Das war etwas, was mir früher echt schwer fiel. Und das hält bis heute an. Und das ist so schön, wenn man eben nicht davon abhängig ist, was im Außen passiert.
Das glaube ich dir sofort. Nichtsdestotrotz hast du dich ja dann entschieden, also quasi nicht mehr zu kandidieren. Du hast ja quasi, wie du mich ja schon mal korrigiert hast, nicht dein Mandat niedergelegt, sondern du bist einfach nicht mehr angetreten. Genau. Also bist ja auch nicht zurückgetreten, sondern hast einfach gesagt,
Ich mache nicht weiter,
genau. So, und danach sprichst du die ganze Zeit von so einer neuen Leichtigkeit, die du auch ein Stück weit damit gewonnen hast, die vielleicht auch mit dem Prozess auch zu tun hatte, aber es sind alles so Punkte, die zusammenkommen. Nichtsdestotrotz stellt sich natürlich die Frage, kein Moment der Reue?
Nein, Reue nicht. Es gab einen Moment, beschreibe ich auch in meinem Buch, an dem ich nochmal echt schlucken musste. Und das war der Tag Anfang Dezember 2021, als der Koalitionsvertrag, also der Ampelkoalitionsvertrag, vorgestellt wurde und auch das neue Kabinett.
Wo du auf der Range warst?
Genau, da war ich, ich hatte das totale Kontrastprogramm. Ich saß auf einer Range, so in der Prärie. Es war echt auch noch warm, so T-Shirt-Wetter. Und ich wusste eben, in Berlin, da ist jetzt nieselig, feucht, kalt, dunkel, Corona rauf und runter. So, und da wurde eben dieser Koalitionsvertrag vorgestellt. Und ich weiß ja, wie sich das anfühlt, welche ja, was für ein Adrenalin da drin steckt, welche Stimmung, wenn was Neues losgeht und man in den Startlöchern steht und man irgendwie Gas geben will. Und ich wäre ja Teil des Ganzen gewesen, hätte ich weitergemacht. Und saß dann aber eben im Niemandsland. Und dann dachte ich mir so, wow, diese eine Entscheidung, nicht mehr weitermachen zu wollen, dieser eine Satz, ich kandidiere nicht mehr, der hat einen so unfassbaren Impact. Da musste ich dann wirklich nochmal so ein bisschen für mich auf der Ranch spazieren gehen, kurz nachdenken und das Ganze nochmal einordnen. War dann aber ganz schnell so, dass ich für mich wieder klar gekriegt habe, dass alles richtig ist, dass ich das genauso will, dass ich mich freue, dass wir jetzt in eine Koalition gehen als FDP und freue mich, dass da auch Punkte im Koalitionsvertrag drin sind, an denen ich selber noch mitgearbeitet habe. Aber für mich als Mensch, Katja, bin ich froh, dass ich jetzt einen anderen Weg gehe.
Ja, du hast ja damals auch die erste Koalitionsverhandlung damals noch für die Jamaika-Koalition hast ja auch noch mitgemacht. Also von daher, genau. Du weißt ja, wie es sich anfühlt, ja, eine Koalition zu verhandeln.
Ich weiß das, ja.
Du sprichst in deinem Buch auch von deinen Ängsten vor der Zukunft. Das heißt also insbesondere, die ja natürlich auch verbunden war mit dieser Änderung der Karriere oder dem bewussten Nicht-mehr-Antreten, hast du ja auch gedacht, so, okay, wovon lebe ich denn eigentlich so in der Zukunft? Und ich hatte ja eingangs so dieses Leiterbeispiel genannt, dass man ja auch sich trauen muss, von der Leiter runterzusteigen. Sind die Ängste noch da oder würdest du sagen, jetzt, wo du von der Leiter runtergestiegen bist, hast du das Gefühl, nee, es geht wieder bergauf?
Nee, die sind nicht mehr da, aber sie waren lange da, weil es ist, so wie du es richtig beschrieben hast, anders als manche Menschen glauben, ist es nicht so, dass man mit Mitte 40 aus einer Legislaturperiode Bundestag kommt und dann abgesichert wäre. Dem ist überhaupt nicht so. Das heißt, wenn man nicht gerade vermögend ist, was ich nicht bin, dann muss man einfach arbeiten, um sich zu finanzieren. Ich habe auch noch zwei Kinder. So, deswegen habe ich schon überlegt, okay, was passiert denn eigentlich? Was kommt denn danach? Ich war 11 Jahre Vollzeit in der Politik. Erst in Hamburg, dann im Bundestag. Und ich hatte ja kein Angebot. Ich habe ja nicht aufgehört, weil irgendjemand mir gesagt hat, du komm zu mir, verdienst bei mir viel Geld. So, ich wusste ja gar nicht, was passieren würde. Und das war einer der Gründe, warum ich mal so überlegt habe, kann ich das überhaupt machen? Ich habe dann aber, und das ist bis heute so, all diese Ängste weggedrückt und mich einfach dem Leben geöffnet und gesagt, das wird schon passieren. Nimm mal alles, was dich irgendwie blockieren könnte, Angst gehört dazu, Trauer, Wut, alles, was so an negativen Emotionen da ist, schieb das mal einfach beiseite und öffne dich den schönen Dingen des Lebens. Da passieren so tolle Dinge und ich glaube, das kennen wir auch alle, dass die schönsten Dinge immer dann passieren, wenn wir gar nicht damit rechnen und wenn wir einfach frei und offen für Dinge sind. Und diesen Weg gehe ich jetzt und glaube, dass ich jetzt in einer Situation bin, wo schöne Dinge passieren und ich auch erkenne, wenn sie passieren und ich dann auch zugreifen kann. Und deswegen habe ich nach dem Ausstieg aus dem Bundestag auch durchaus wieder gut Fuß gefasst. Und ich habe auch über das Bild nachgedacht, was du gesagt hast mit der Leiter. Ich weiß gar nicht, ob ich wirklich die Leiter heruntergestiegen bin wieder oder ob ich nicht einfach da geblieben bin und eine andere Leiter als vielleicht die direkt da stand, genommen habe, sondern eigentlich ging es ja immer weiter. Ich bin ja gar nicht... Ich habe ja nicht irgendwie einen Irrtum korrigiert. 11 Jahre Politik war nichts für mich, sondern das waren tolle Sachen und ich bin von da aus weitergegangen.
Mhm. Ja, sehr interessant. Ich kann dich da so ein bisschen, wir sind in der Woche, wo wir jetzt gerade die Folge aufnehmen, ist gerade eine Folge online gegangen mit Jörg Schweikert. Der war Finanzvorstand bei Axel Springer und ist krank geworden, hat danach sein Leben geändert, hat sich sehr stark mit dem Thema Grüntee beschäftigt und hat dann eine Firma daraus gegründet, die heute mittlerweile nicht der Marktführer für Grüntee, aber der Marktführer für Supplements in Deutschland ist, Sunday Natural. Und weil der sich einfach komplett dem Thema Gesundheit verschrieben hat. So, also von daher ist ja für mich so der Inbegriff des, sage ich mal so, Beispiels, wenn du etwas machst, woran du glaubst, wofür du brennst, dein Interesse auch da ist, dann kannst du auch damit dann wieder erfolgreich werden, beziehungsweise eher wahrscheinlich für seinen Bereich, würde ich sagen, ist deutlich erfolgreicher, als er es vorher in seiner Finanzkarriere war. Also von daher...
Wahrscheinlich wird es sich für ihn viel leichter anfühlen. Das wird sich wahrscheinlich oft gar nicht anfühlen wie Arbeit. Wenn man das tut, was man liebt, dann fliegt man ja so mit. Dann gibt es natürlich auch mal Dinge, die nerven, aber insgesamt ist man im Flow und das ist, glaube ich, schön.
Voll. Also Jörg ist, also Yoshi ist komplett im Flow. Das kann ich einfach nur so sagen. Kommen wir nochmal zu deinen Ängsten, aber grundsätzlich zurück. Was ich so interessant finde, wir hatten im Vorgespräch, hatte ich ja schon mal gesagt, wie gerne ich eigentlich grundsätzlich Biografien lese, wobei ich ehrlich gesagt dein Buch gar nicht so zwingend als Biografie sehe, sondern ist tatsächlich auch ein Stück weit als eine Art Mental Health Ratgeber, sage ich mal so, im weitesten Sinne, weil du zwar aus deiner subjektiven Perspektive über etwas redest, was aber viele Leute wahrscheinlich in ihrem Leben im Augenblick beschäftigt. Ja. Nichtsdestotrotz, wie kommt man dazu, als Person, die A, die Öffentlichkeit nicht so gern mag, B, die über Jahre von ihrem Schutzpanzer erzählt, derartig offen über Schwäche, Konflikte, Verzweiflung zu sprechen? Also das ist ja wirklich wahrscheinlich die offenste, ich sag mal, autobiografisch angelehnte Veröffentlichung, die ich mir überhaupt vorstellen kann.
Ja, ich brauche den Schutzpanzer jetzt nicht mehr und ich habe schon gemerkt, dass mit dem Ausstieg aus der Politik dieser Schutzpanzer auch Risse bekommen hat. Der ist sicherlich noch nicht komplett weg, aber er hat echt große Risse inzwischen. Und so eine Geschichte kann man nur aufschreiben, wenn man wirklich offen und ehrlich ist, sonst kann man es auch einfach, und glaube ich, sonst muss man es auch sein lassen. Bei mir gab es zwei Motive, warum ich das überhaupt gemacht habe. Zum einen, für mich war das so wie therapeutisches Schreiben. Ich habe das geliebt, nochmal zurückzugucken, nochmal zu reflektieren, auch nochmal so Zusammenhänge zu erkennen, nochmal zu gucken, wie war das eigentlich, wie ging es mir eigentlich damals. Das hätte ich in der Zeit überhaupt nicht hinbekommen. Also damals habe ich mich auch so abgekapselt und so zugemacht, dass ich die Frage, wie geht es mir eigentlich, überhaupt nicht hätte beantworten können. Hätte ich sie damals ehrlich beantwortet, hätte ich wahrscheinlich viel früher schon die Reißleine gezogen. So, also das war für mich einfach ein super guter Abschluss, nochmal zu schreiben, habe das unglaublich gerne auch getan. Und zum anderen, du hast eben schon angesprochen, dass es sicherlich auch andere Menschen gibt, die in einer Position sind wie ich, dass sie sich fragen, sind sie noch richtig da, wo sie sind? Dafür muss man ja nicht in der Politik sein, das geht ja in jeder Branche, in jeder Lebenslage. Und tatsächlich war es auch so. Also die Reaktion auf meinen Ausstieg, ich habe ja damals das auch schon begründet, gab großes Interesse daran, warum ich das mache. Die waren wirklich so, dass so viele Menschen auf mich zugekommen sind, in der Politik, in den eigenen Reihen, in anderen Fraktionen, aber auch aus allen unterschiedlichen Bereichen und einfach neugierig waren und wissen wollten, wie es mir damit gegangen ist, wie ich für mich auch diese Entscheidung getroffen habe, die ja auch nicht leicht zu treffen ist, wie es danach weiterging. Also ich glaube, das ist durch Corona bedingt, das hat, glaube ich, wie so ein Katalysator auch nochmal gewirkt. Gibt es einfach so viele Menschen, die sich einfach fragen, was ist noch dran im Leben und will ich da bleiben, wo ich bin oder will ich es nicht und wie mache ich das eigentlich? Und deswegen fand ich es gut, das aufzuschreiben und dann auch zu veröffentlichen.
Ja, auf jeden Fall. Also du hast mit Sicherheit für viele Leute zumindest eine Hilfestellung gegeben, eine Art Blaupause für den inneren Monolog, den wahrscheinlich der eine oder andere, du sagst es auch vielleicht durch Corona, vielleicht aber auch durch andere Lebensumstände dann irgendwie sowas im Augenblick gerade führt. Und von daher ist das auf jeden Fall eine Empfehlung, dein Buch dann in dem Zusammenhang auch zu lesen. Wenn man jetzt abschließend aber nochmal einen Tipp unseren HörerInnen geben würde, wenn sie sich in einer ähnlichen Situation befinden, dass sie das Gefühl haben, dass sie nicht mehr sie selbst sind, was würdest du denen auf den Weg geben?
Also für mich war das Wertvollste zu erkennen, dass die Beantwortung der Frage, wie es mir eigentlich geht, was ich eigentlich will, die funktioniert nicht, indem man rechts und links guckt. Also ich hätte ja genauso gut sagen können, Mensch, da gibt es meinen Kollegen aus der Fraktion, der redet so unglaublich gerne, dem macht das alles nichts aus, hier in der Öffentlichkeit zu stehen, kann ich doch auch. So, also nach rechts und links zu gucken, bringt überhaupt nichts. Man muss auf sich selbst gucken. Und das ist eigentlich eine ziemlich banale Erkenntnis. Ich habe aber ein bisschen gebraucht, um dahin zu gelangen, einfach gnadenlos zu gucken, was will ich eigentlich? Wie bin ich gestrickt? Was sind meine Bedürfnisse? Was kann ich? Was will ich eigentlich? Wofür brenne ich? Und einen Weg zu wählen, der dazu passt. Und deswegen würde ich in meinem Buch auch nicht empfehlen, geht jetzt alle aus euren Jobs raus oder so. Also auf gar keinen Fall, wer wäre ich auch. Sondern es ist eher ein Plädoyer, findet zu dir selbst und guck dann ganz klar und ganz ehrlich, was für dich der richtige Weg ist. Und dann geh ihn auch konsequent.
Vielen Dank für das Gespräch.
Danke, Nils.
Ich habe eine letzte Frage, was mich wirklich interessiert. Wenn man sich dein Buch durchliest, da sind ganz viele Personen immer angedeutet, aber du hast wahnsinnig wenig Namen drin. Warum dieses Anti-Name-Dropping?
Ja, weil es geht nicht darum, abzurechnen mit irgendjemandem. Dazu gibt es auch gar keine Veranlassung. Es gibt ja manchmal so diese Politikerbiografien, die dann hinterher nochmal ordentlich einen mitgeben. Daran habe ich überhaupt kein Interesse. Ich wollte einfach beschreiben, in welcher Situation ich mich damals befunden habe. Dafür musste ich Situationen teilweise beschreiben, aber dafür war es nicht notwendig, Namen zu nennen.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann würden wir uns sehr über eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast freuen. Ansonsten hören Sie doch auch mal in die Folge Nummer 80 rein. Hier sprechen wir mit dem Psychologen Dr. Leon Winscheid darüber, wie wir uns besser fühlen können, aber auch, wie wir uns besser fühlen können. Abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Ansonsten machen Sie es gut und bleiben Sie jung